Grüß Gott, guten Morgen, herzlich willkommen zur Gesundheitssendung in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute mit der Hildegard-Sprechstunde und der praktischen Ärztin Dr. Roswitha Deibel. Unser Thema der nächsten Stunde, Krebs ganzheitlich behandeln. Mein Name ist Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Krebserkrankung, liebe Zuhörer, gehört zu einer der Diagnosen, die Betroffenen erahnen lässt, was nun vor ihnen liegt. Nicht selten versetzt die Diagnose Betroffenen erstmal in Angst und Schrecken. Wichtige Fragen in Richtung Therapie und wie es jetzt weitergeht, müssen geklärt werden. Positiv ist, dass die Medizin der Krebstherapie schon sehr weit fortgeschritten ist. Die Diagnose Krebs muss heute nicht mehr ein sicheres Todesurteil bedeuten. Es gibt wirklich hoffnungsvolle Wege der Heilung und Wege der Linderung. Auch die Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen hat uns als eine der wenigen mittelalterlichen Autoren medizinischer Literatur, die hat sie uns hinterlassen, und in ihren Wegen gibt sie uns religiös-moralische Betrachtungen, die sie mit heilkundlichen Anweisungen verquickt. Eines ihrer Werke ist die Physica. Dort finden sich große Abschnitte zu Heilpflanzen und Lebensführung, und hier spricht sie auch über die Ficht als eine Vorstufe der Krebserkrankung. Und darüber werden wir heute sprechen, über die Ficht als möglicher Auslöser von Krebs, über Therapiewege dieser Krebsvorstufe, auch Präkanzerosen genannt. Mein heutiger Gast lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Wie können wir vorbeugen? Was können wir tun? Mein heutiger Gast ist die praktische Ärztin Roswitha Deibel aus Weilheim. Von dort ist sie uns auch zugeschaltet, und ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Deibel.
Ja, grüß Gott Ihnen allen.
Ja, Frau Dr. Deibel, ein paar Stationen aus Ihrem Leben vielleicht. Sie haben 78 in Kassel Abitur gemacht, sind dann nach Göttingen und Heidelberg gegangen, um dort Medizin zu studieren. Sie haben dann 86 approbiert, und ein Jahr später haben Sie geheiratet, sind bald Mutter geworden. Und im Jahr 1990, also vor mehr als 20 Jahren, haben Sie dann auch schon Ihre erste Praxis im oberbayerischen Weilheim eröffnet. Mit den Schriften der heiligen Hildegard von Bingen sind Sie vor etwa 10 Jahren in Berührung gekommen. Was hat Ihnen das Studium der Schriften, besonders auch der Physica der heiligen Hildegard von Bingen, was hat die Ihnen für neue Erkenntnisse auch gerade in Ihrer schulmedizinischen Laufbahn eröffnet?
Ja, das war vor ungefähr 10 Jahren. Ich bin eigentlich mehr über die Theologie zu Hildegard von Bingen gekommen, gar nicht so sehr über die Suche nach Naturheilverfahren. Und über die Wisse die Weges, Kivias, das Buch, das hat mir ein befreundeter Priester geschenkt. Und darüber bin ich eigentlich aufmerksam geworden, Hildegard von Bingen, dass sie ja auch eigentlich als Naturheilverfahren mittlerweile immer mehr anerkannt wird. Und die neuesten Krebsforschungen, das sind immer spannender. Sie sind eigentlich fast zur Deckung zu bringen mit dem, was Hildegard über Ficht schreibt. Das ist also hochinteressant, dass wir jetzt im Nachhinein eigentlich immer mehr erkennen, Hildegard hat schon eine große visionäre Schau gehabt.
Also die Ficht, vielleicht nochmal, das ist ein ganz recht unbekannter Begriff. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das noch nie gehört hat. Was ist denn nun eigentlich die Ficht?
Ja, und der Ficht, also sie kannte ja vor 1000 Jahren noch nicht das Wort Krebs, sondern sie hat es einfach so genannt, Ficht, indem sie eigentlich von Würmchen spricht, Pediculi, die sich im Körper in der Regel im Bindehautgewebe ansetzen, also festsetzen, und später, da kommen wir vielleicht dann noch drauf, als sogenannte Gracillimi vermiculi, das sind so allerkleinste Würmchen, dann, wir würden heute sagen Viren, dann diese sogenannten Krebse entstehen lassen.
Vielleicht nochmal, dass wir auch unser Thema heute eingrenzen, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, Krebs ganzheitlich zu behandeln. Worum geht es Ihnen heute, Frau Dr. Deibel?
Ja, zum einen geht es mir jetzt nicht darum, ich bin ja selber Schulmediziner, die Schulmedizin irgendwie schlecht zu reden. Wir brauchen sie. Das müssen wir einfach ganz eindeutig hier sagen. Zum anderen denke ich aber, und da setze ich jetzt meinen Schwerpunkt eigentlich auch in der Praxis drauf, es zu verhindern, Krebs zu verhindern. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass wir durch Ernährung schon mal 35 bis 40% der Krebserkrankungen eigentlich vermeiden könnten, wenn wir anders essen würden. Das ist mal der eine Aspekt, wo wir also wirklich sehr viel tun können. Das zweite sind auch die ganzen psychosozialen Konflikte, dass wir auch da was tun können. Und da werde ich vielleicht auch noch drauf eingehen, wie auch die Wissenschaft uns das heute sogar bestätigt, dass unser Immunsystem sehr wohl durch seelische Alterationen, also zum Beispiel Todesfall oder schwere Krankheit oder so etwas oder Stress, sehr wohl das Immunsystem sehr stark geschädigt werden kann, also unterdrückt wird. Das sind alles so Dinge, die wir ja durchaus, wenn wir uns das mal bewusst machen, im Griff haben könnten. Da können wir selbst was zu beitragen. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass der Patient erkennt, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich darf ein Stück weit, nicht alles, aber doch ein Stück weit mitgehen, in Richtung Heilung. Und ich muss nicht erst warten, bis ich einen Krebs bekomme, der sich so und so nicht als plötzlicher Schlag entwickelt, sondern sicherlich in einem Zeitraum, das weiß man heute, wissenschaftliche Studien haben gezeigt, 5 bis 10 Jahre kann das dauern, bis überhaupt ein Krebs wirklich zum Krebs wird. Und dann erfahren wir ja erst die Diagnose. Aber diese 5 bis 7 Jahre vorher, da können wir schon was tun. Da haben wir sogenannte Frühwarnsymptome, auf die wir vielleicht jetzt dann nochmal eingehen. Also wenn jemand eine Krebserkrankung hat, würde ich jetzt nicht über das Thema Schuld reden, sondern weil wir das, es bleibt auch immer ein Stück weit Geheimnis. Krankheit ist auch ein Stück weit Geheimnis. Aber andersrum können wir uns das Leben mal anschauen von dem Patienten. Und das tue ich auch schon jetzt mit Jugendlichen, die schon solche Frühwarnsymptome haben. Gerade auch im Magen-Darm-Bereich gibt es sehr viele Kranke, wo man eigentlich schulmedizinisch nicht findet. Und da müssen wir eigentlich schon ansetzen. Was ist der Student zum Beispiel? Ja? Wann fängt er überhaupt an, etwas zu essen? Meistens den ganzen Tag nicht und am Abend dann. Solche Dinge. Also so, wir haben ja eine zirkadiane Rhythmik in unserem Körper, in unserem Organismus. Das sind die sogenannten Naturgesetze auch. Und wenn wir uns gegen diese Naturgesetze verhalten, dann ist das natürlich schon mal ein wesentlicher Schritt hin zur Krankheit. Das muss ja nicht gleich Krebs sein. Aber schon mal so, dass wir unpässlich werden, dass wir plötzlich Blähungen kriegen und Sodbrennen und was weiß ich. Also solche Unpässlichkeitssymptome. Aber das sind auch schon Hinweise dafür, ich mache irgendwas falsch. Ich also falsch mache nicht in dem Sinne von Schuld, sondern in dem Sinne, wie funktioniert denn überhaupt mein Körper? Früher war das eigentlich alles eine Selbstverständlichkeit. Vor 40 Jahren hat man ganz normal morgens, mittags, abends gegessen. Man hat sich eigentlich selbstverständlich mit der Natur entwickelt. Heute, durch unsere heutigen modernen Lebensweisen, ist das eben nicht mehr so. Und deswegen haben wir da schon, haben wir schon eine Aufgabe, auch als Ärzte, das dem Patienten wieder klar zu machen. Du bist ein Geschöpf. Ich sage jetzt Geschöpf Gottes. Und du hast dich bestimmten Naturgesetzen unterzuordnen. Mhm. Da haben wir auch schon ein Thema, diese Individualität. Jetzt also nur ich weiß es, wie es richtig ist. Also ja, wir müssen uns unterordnen letztlich den Naturgesetzen.
Und auch Essen, das jederzeit und immer zur Verfügung steht. Das ist ein Service und das auch ich nehme das gerne in Anspruch, aber dass wir schon wissen, dass es wichtig ist für den Menschen, dass er einfach einen Rhythmus braucht, dass es wichtig ist für den Organismus. Genau. Vielleicht, wenn wir heute darüber sprechen, Krebs ganzheitlich behandeln, so geht es uns darum, was ist gut zu wissen, dass es erst vielleicht gar nicht zur Krebserkrankung kommt und wenn sie da ist, wie sie gelindert werden kann. Mhm. Wie beschreibt denn die heilige Hildegard von Bingen nun den Krebs. Kommt das Wort denn auch schon vor?
Wie gesagt, Krebs als solches kommt da nicht vor, aber ich kann vielleicht mal, wenn es die Zeit zulässt, einfach mal ein paar Zeilen vorlesen. Und zwar, was schreibt sie? Solche Menschen, die entweder zu fett oder zu mager sind, besitzen oft einen Überfluss an schlechten Säften, weil sie die richtige Beschaffenheit und das mittlere Verhältnis der Säfte nicht in sich haben. So erheben sich denn zuweilen schlechte Säfte vom Herzen, der Leber, der Lunge, dem Magen und den Eingeweiden aus, gelangen zur Schwarzgalle, lassen diese aufdampfen und im Menschen einen ganz schlimmen Schleim entstehen. Es ist etwa so, wie zuweilen bei einem stehenden, nicht fließenden Gewässer fauliger Schlamm das Ufer überwuchert und überschwemmt. Dieser Schleim gelangt nun entweder an den Magen oder zwischen die Eingeweide oder auch an irgendeine andere Stelle zwischen Haut und Fleisch, bleibt dort haften und quält den Menschen mit viel Bitternis und Säure, als bisse er und fräße er an ihn auf. Also sowas finde ich sehr interessant. Das ist eine ganz andere Sprache, als wir jetzt eigentlich gewöhnt sind. Aber letztlich wissen wir heute, dass zum Beispiel, jetzt auf, bezogen auf diese Stelle jetzt, dass wir, wenn wir sehr viel fetthaltige Nahrung zu uns nehmen und noch dazu vielleicht im Stress schnell mal McDonald's oder Leberkässemmel oder so etwas und dann noch unter Stress essen, dass sehr viel Gallensäure gebildet wird. Und diese Gallensäure, würde man jetzt sagen Schwarzgalle, Melanche, in Hildegards Begriffen, die wird dann vermehrt produziert. Und diese Gallensäure, die ist im Prinzip dann auch wieder verantwortlich, die macht uns mehr oder weniger krank. Wenn die Gallensäure, es wird im Leber produziert und sie ist der Ausgangsstoff von Cholesterin und Sexualhormonen zum Beispiel. Die werden aus dieser Gallensäure und gebildet. Daraus wird also wird klar, wenn ich jetzt also viel Fett esse, zur Gallensäure abgibt, muss also sehr viel Gallensäure produziert werden, damit ich das Fett abbauen kann. Zum anderen Ärger, Stress macht eine hohe Gallensäureproduktion. Das heißt also, es entsteht viel Cholesterin. Jetzt haben wir schon mal den Punkt auch, warum so viele Menschen unter Hypercholesterinämien leiden, also zu hohes Cholesterin. Und das Zweite, was total interessant ist, diese erhöhten Gallensäuren machen auch eine erhöhte Produktion von Sexualhormonen, die wiederum auch dann vermehrt abgebaut werden und auch sogenannte, Hildegard würde jetzt sagen, Fäulnisstoffe oder Giftstoffe bilden. Und die lagern sich interessanterweise auch oft, das ist noch alles gar nicht so Krebs, ne? Das alles, wir sprechen jetzt noch gar nicht von Krebs, sondern diese Stoffe lagern sich dann wie ein Schleim, hat die Hildegard gesagt. Das sind dann eigentlich wie so Mühegelosen, würde man heute sagen, die man tastet unterhalb, wenn man jetzt über die Haut streicht, dann haben wir oft solche kleinen Schwellungen, die wir tasten. Die, das sind solche Ablagerungen, ja. Und die für sich gesehen machen mal es noch gar keinen Krebs. Aber wenn wir also weiter in einem bestimmten Fehlverhalten uns eben sehr viel Fett essen, sehr viel Stress haben und so weiter, dann nimmt das zu. Und dann können diese Stoffe, die sich da zwischen im Bindegewebe eingelagert haben, können auch uns dann, wie sie sagt, so anfressen oder so. Das sind dann diese myelogenotischen Beschwerden, dass wir plötzlich Rückenbeschwerden kriegen und verspannt sind und eine Ischialgie nach der anderen bekommen. Das ist so ein Ausdruck, ein Frühwarnsymptom, was man durchaus ernst nehmen soll. Ein anderes Frühwarnsymptom ist auch so unklare Herzbeschwerden, dass man einen neuen Herzklopfen hat oder ohne dass organisch irgendetwas nachweisbar ist. Eine dritte Sache ist Magen-Darm. Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, immer wieder, dann ist es wieder vorbei, dann kommt es wieder. Also auf, Hildegard sagt, auf 5 Organebenen werden solche Unpässlichkeiten, würde ich es jetzt mal nennen, also Verschleimungen, hat sie gesagt, die werden dann aktiv. Und da sollte man dann schon mal hellhörig werden, und zwar wenn alle 5 zusammentreffen. Jeder von uns hat mal als eine oder andere. Aber wenn alle 5 Sachen ständig sich wiederholen, dann ist es ernst zu nehmen, dass man was machen muss.
Wenn wir sagen, Krebs ganzheitlich behandeln, dann geht es Ihnen, Frau Dr. Deibel, heute darum, dass wir ein Gespür bekommen für die Frühwarnsignale, die vielleicht, es muss nicht sein, irgendwann auch mal einen Krebs auslösen können. Was bezeichnet die Medizin als Präkanzerosen? Da habe ich jetzt verstanden, dass es Gewebsveränderungen auch sind, die familiär bedingt oder auch angeboren sein können.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich können wir so sagen, dass wir, jeder Organismus, Onkogene produziert. Wir müssen uns das so vorstellen, jede Zelle, die sich teilen muss in unserem Körper, also eine Zelle, wenn sie sich teilt in eine zweite, muss ungefähr 30.000 Gene verdoppeln. Eine einzige Zelle. Und zusätzlich 100.000 Proteine für jede Zelle neu herstellen. Das können Sie sich mal vorstellen. Das ist also Wahnsinn eigentlich. 100.000 Proteine, eine Zelle, wenn sie sich verdoppelt. Ja? Das heißt, da wird ja die DNA, also unser Erbgut, aufgeschlüsselt, also in zwei Stränge, und da muss ein zweiter Strang gebildet werden, sozusagen. Und da können ja schon sehr viele Fehler passieren, ja, dass es nicht richtig abgelesen wird, damit eine genau identische Zelle, eine zweite genau identische Zelle wieder noch entsteht, sozusagen. Also die Zellteilung an sich hat schon sehr viele Fehlermöglichkeiten. Man muss sich eigentlich wundern, dass das alles so reibungslos funktioniert, weil wenn man mal sieht, eine Zelle, 30.000 Gene und 100.000 Proteine muss verdoppelt werden, dann muss man sich ja wundern im Körper, wie viele Zellen haben wir, dass da nicht viel mehr passiert. Und dann haben wir sogenannte Reparatur- und Korrekturlesemaschinerien im Körper sozusagen. Das heißt, wir haben, wenn wir ein intaktes Immunsystem haben, haben wir Zellen, die sofort andere Zellen abtöten, die erkennen das sofort. Da ist einfach das nicht richtig vonstatten gegangen, da ist ein Fehler passiert in dem Ableseverfahren, bei der Proteinverdoppelung sozusagen, und dann wird die sofort eliminiert, ja, diese Zelle, den Zelltod sozusagen. Da werden bestimmte Stoffe entstehen, da dass diese Zelle abstirbt. Ja, und andere Leukozyten, das sind die sogenannten Phagozyten, die können diese Zellen auffressen und somit unschädlich machen. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Reparaturmechanismen in unserem Körper. Und wir wissen heute aus der Naturwissenschaft, dass eigentlich ungefähr 7 unterschiedliche Gene unabhängig voneinander geschädigt werden müssen, dass überhaupt ein Krebs entsteht. Also wie ich schon sagte, das entsteht nicht jetzt auf einen Schlag, Krebs, sondern es vollzieht sich in Jahren sozusagen.
Also geht es Ihnen auch heute darum, dass wir nochmal alles Mögliche dafür tun, was uns möglich ist, um unser Immunsystem zu halten und damit es stabil bleibt. Also könnte man auch sagen, als neue Überschrift für unsere Sendung, wenn wir sagen, es soll darum gehen, Krebs ganzheitlich zu behandeln, wie stärke ich immer wieder mein Immunsystem, um vielleicht auch Erkrankungen wie dem Krebs, oder jetzt ist auch gerade Erkältungszeit, oder dass ich nicht ständig vielleicht erkältet bin. Ja, wie kann man das eigentlich in den Griff bekommen? Was braucht es dazu? Ja. Und wovon auch die Mediziner des Mittelalters sprechen, Naturheilkundler, die Kenner der Klosterheilkunde und dann auch die Hildegard von Bingen, das ist, dass es 24 Grunderkrankungen gibt als eine Störung der Lebensordnung. Und wenn unser Immunsystem in Ordnung sein soll, wenn wir es in Ordnung bringen sollen, müssen wir auch unsere Lebensordnung sozusagen in der Ordnung halten. Was ist damit gemeint?
Ja, das haben wir eben schon ein bisschen angesprochen, als ich gesagt habe, wir müssen uns diesen Naturgesetzen unterwerfen. Wir wissen zum Beispiel ja auch, dass bestimmte Hormone nur an einem bestimmten Zeitpunkt im Körper produziert werden. Ich meine, Insulin wird nur produziert, wenn Sie Zucker oder wenn Sie eine Nahrungsaufnahme haben. Ja, zum Beispiel wird es vermehrt produziert. Oder Cortison. Cortisol wird im Körper, körpereigenes Cortisol wird produziert zu einer ganz bestimmten Zeit. Also alles in unserem Körper ist aufeinander komplementär hin geschaffen. Das heißt, nichts kann für sich alleine bestehen. Das heißt, alles ist integrativ, also in einer bestimmten Ordnung zueinander. Nur der Mensch, er ist eigentlich vernunftbegabt, aber auch deshalb, weil er seinen freien Willen hat, kann er da aussteigen. Er kann so sagen, nein, ich esse jetzt aber gar nicht. Ich habe jetzt den ganzen Tag, möchte ich nicht essen, ich esse halt nur am Abend. So. Und dann haben wir schon die Problematik, dass der Körper mit Sicherheit kein gesundes Immunsystem entwickeln kann. Weil er braucht bestimmte Stoffe. Er muss, und da sind wir jetzt bei der Ernährung, er braucht bestimmte Stoffe. Und da ist halt der Dinkel auch wissenschaftlich erwiesen, ein super Getreide, was alle sämtliche Vitamine im Korn hat. Es hat Ballaststoffe, es hat Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, auch der Eiweißersatz. Und da ist ganz jetzt was ganz Wichtiges. Dieser Fett, 100 Gramm Fett, sagt man, verbraucht Europa so pro Person. Pro Tag, das ist viel zu viel. Wir müssten diesen Fettverbrauch reduzieren. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Baustein. Und zwar deshalb, weil diese tierischen Eiweiße ja wieder zur Gallensäure, diese Gallensäureproduktion, was ich vorhin erklärt habe, erhöhen und damit auch wieder das Cholesterin, die Hormone und damit wieder diese eigentlich gefährlichen Abbauprodukte in unserem Körper vermehrt anfallen. Drum müssen wir dieses tierische Eiweiß eigentlich durch das pflanzliche Eiweiß ersetzen. Und da ist der Dinkel einfach genial, weil er sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, da einzugreifen. Also Dinkel ist eine Art Schutzkost, könnte man sagen.
Und wie viel Dinkel sollte man essen und auch in welcher Form? Weil heutzutage gibt es schon auch in normalen Bäckereien Dinkelbrot und Brötchen mit Anteil von Dinkel. Aber ist Dinkel gleich Dinkel?
Ja, also es ist einmal so. Wir haben also auch wissenschaftlich erwiesen, Dinkel enthält das Thiocyanat oder Rhodanit, kann man das auch nennen. Und dieser Stoff unterstützt das Wachstum im Körper, also die Blutbildung, die Immunstimulation, also die humorale und zelluläre Abwehr, sagt man dazu. Das heißt also die Abwehr, die einmal Fresszellen produziert, ja, und damit ja auch Krebsonkogene entfernt, zu anderem aber auch Hormone, Antikörper, die dann auch chemische Schadstoffe aus dem Körper entfernt. Das heißt also, wenn wir viel Dinkel essen, das reicht nicht in Form von Brot, sondern wir müssen wirklich das Dinkelkorn essen, wie ein Reis. Ja, also relativ viel Dinkel essen. Also Dinkel heißt morgens schon mal das Habermus, die Dinkelflocken oder auch mittags Dinkelnudeln, aber noch besser eigentlich diesen Dinkelreis oder auch die vollen Dinkelkörner kochen wie ein Reis. Und damit haben wir eigentlich schon mal einen ordentlichen Schutz durch eben dieses Thiocyanat. Das ist das eine. Dinkel macht auch froh. Wir haben auch einen Einfluss auf unsere Psyche. Und die Psychoneuroimmunologie, schwieriges Wort, das ist auch eine Wissenschaft in der Medizin, die sich um die Zusammenhänge, also beschäftigt zwischen seelischen Prozessen, Nervensystem und Immunsystem. Und da ist rausgefunden worden, auch sind wir wieder ganz bei Hildegard, dass Stress, also wenn wir eigentlich nicht in unserer inneren Mitte sind, dadurch, dass im Körper dann Cortisol ausgeschüttet wird, also Stress, Adrenalin, Cortisol, also Nebennierenrinde wird aktiviert und damit das Immunsystem geschwächt wird. Haben wir wieder gleich auch die Zusammenhänge zwischen Ernährung, seelisches Gleichgewicht und Nervensystem und Immunsystem. Und das eben in dieser neuen wissenschaftlichen, wie sagt man, Fachgebiet, Psychoneuroimmunologie, versucht man diese Zusammenhänge mehr und mehr aufzuarbeiten. Und da finde ich es immer sehr interessant, dass was diese Ergebnisse eigentlich mit der Hildegard vollkommen konform gehen. Also sie sagt ja auch, Wir brauchen also diese inneren, diese 35 Tugendlasterpaare, die sind wichtig, dass wir uns einfach anschauen, wo sind unsere Probleme, wo ist der innere Mensch ist wichtig, den tragen wir immer mit uns rum. Die äußeren Umstände wie Umweltfaktoren oder das Äußere, das können wir ja schon sehr schnell mal verändern. Aber diesen inneren Menschen, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Tod um, wie gehe ich mit Konflikten um und so, das haben wir ja immer in uns. Und das ist, das weiß man auch heute in der Krebsforschung, dass das sehr wohl einen ganz großen Einfluss hat auf die Reparaturmechanismen, die ich vorhin angesprochen habe, der Zelle. Das heißt, wenn wir jetzt also in einem seelischen Tief sind und da nicht mehr rauskommen, dass dann durchaus sein kann, dass diese anfallenden Krebszellen in uns, diese Onkogene, die jeder von uns hat, dass die dann nicht gut abgebaut werden, weil das Immunsystem, also diese Reparaturmechanismen, nicht mehr vonstatten gehen können. Also Sie sehen, wie vielschichtig das ganze System ist, dass der Mensch, Geist und Seele sehr wohl und Leib sehr wohl miteinander immer in einem Austausch stehen. Das hat Hildegard an ganz vielen Stellen beschrieben. Ja, dass der Leib und die Seele also immer irgendwo in einem ständigen Austausch sind, bis hin, dass er ja auch sich, die Seele sich sehnt, nach seinem Tode wieder mit seinem Leib vereinigt zu werden. Das ist auch ein sehr schönes Bild bei der Hildegard, dass sie sieht, dass die Seele allein, wenn sie sich trennt von ihrem Leib, dann doch wartet sehnsüchtig, dass sie wieder mit ihrem Leib vereinigt wird. Auch da sehen wir, dass das christliche Weltbild immer Geist, Körper, Seele immer eine Einheit ist. Bis hin zur Auferstehung am jüngsten Tag. Da ist auch diese Einheit, kommt auch wieder vor. Also es ist ein Riesengebiet und da können wir sehr wohl einiges verändern, ohne dass wir jetzt Schuldgefühle haben. Also ich würde nie sagen, Sie sind schuld, dass Sie jetzt Krebs haben oder eine chronische Erkrankung, sondern wir müssen immer schauen, wenn es denn so ist, diese Krankheit kommt, was können wir denn selber tun?
Also nicht diese marternde Frage, warum, sondern wieso, wozu lädt es mich ein?
Genau.
Und
konstruktiv.
Und konstruktiv wollen wir auch über unser heutiges Thema sprechen. Krebserkrankung ganzheitlich behandeln. Das ist unser Thema hier in der Hildegard-Sprechstunde mit der praktischen Ärztin, Frau Dr. Roswitha Deiberl. Wir haben jetzt über einen Punkt gesprochen, wie man dem Krebs entgegenwirken kann, wie man das Immunsystem stärken kann, damit es erst gar nicht zu Vorstufen von Krebserkrankungen kommt, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass unser gesamter Organismus geschwächt ist, dass wir ständig das Gefühl haben, vielleicht nachbessern zu müssen. Ein Punkt wäre auch die Lebensführung, haben Sie schon gesagt. Vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte, damit wir ein Gespür bekommen, worum es Ihnen heute auch nochmal geht. Frau Dr. Deiberl.
Also ich würde jetzt noch so sagen, wir haben ja jetzt mal festgestellt, dass im Bindegewebe sehr wohl schon sehr frühzeitig diese Vorstufen, sagen wir mal, diese Ablagerung, Fäulnis, Schleimprodukte, sagt die Hildegard dazu, dass man die schon mal zum Beispiel sehr gut durch das Schröpfen entfernen kann. Das Schröpfen entdecke ich immer mehr als ein ganz tolles, hilfreiches Mittel, Menschen beschwerdefrei zu bekommen und dass diese Schlackenstoffe aus dem Gewebe quasi entfernt werden. Das geht durch blutiges Schröpfen sozusagen, dass dann in diesen Schröpfkopf diese Schlackenstoffe hineingezogen werden. Und dann merkt man auch, wenn man anschließend über dieses Gewebe streicht, dass diese Verquellungen, das Verquollensein, dass das dann anschließend nicht mehr so ist. Das ist mal die eine Möglichkeit, wo wir auf diesen Vorstufen, auf diesen Ebenen mit Schröpfen sehr wohl was tun kann. Das zweite ist, haben wir ja schon letztes Mal in der letzten Sendung gesagt, der Aderlass. Und es ist ganz wichtig auch die Urindiagnostik, dass man immer wieder schauen kann. Da sieht man unter dem Mikroskop eben auch schon die Zellen, die Leukozyten, diese Fresszellen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die im Prinzip diese Vorstufen, die Onkogene auch auffressen können. Die sieht man auch teilweise im Urin. Das sind dann ganz aufgequollene Leukozyten. Man sieht auch schon, dass bestimmte Reparaturmechanismen nicht mehr funktionieren, indem eben die Zellkerne aufgelöst werden. Das sieht man unter dem Mikroskop sehr gut. Und da haben wir also mehrere Hinweise, aha, da ist schon was im Gange, das ist noch kein Krebs, aber es ist eine chronische Entzündung, da passieren die Reparaturmechanismen, fangen schon an, lahm zu werden, möchte ich mal so salopp sagen. Und dann können wir mit dem Wasserlinsenelixier zum Beispiel Wunderbares leisten. Da können wir sehr diese Vorstufen auch sehr gut entfernen. Das heißt, das Immunsystem wird über das Wasserlinsenelixier sehr, sehr gut gestärkt. Die Wasserlinse ist also sehr, sehr wichtig in der Präkanzerose-Therapie. Das ist mal dieses. Und zum anderen eben der Aderlass selber als Entgiftung von der Schwarzgalle, die wir ja auch festgestellt haben. Wir sind ja Menschen, die einem doch ständig irgendwelchen Belastungen ausgesetzt sind. Wir produzieren viel Gallensäure. Also versuchen wir über diese Aderlass-Therapie, das aus dem Körper zu entfernen, bevor er quasi Schaden anrichtet. Das würde ich jetzt mal so sagen mit dem Aderlass. Ist also wichtig, ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand jetzt auch schon Krebs hat, auch da hat die Wissenschaft festgestellt, und da möchte ich ein Buch zitieren, Der Krebs und die Seele vom Professor Matthias Beck. Der ist also, das ist mir in die Hände gefallen, ein sehr gutes Buch. Der ist also Mediziner, also Arzt, Pharmakologe und Theologe. Und der hat es unter einem ganz interessanten Gesichtspunkt auch nochmal angeschaut. Selbst wenn Menschen Krebs haben und sich auch der Schulmedizin unterstellen, sollte man auch sehr gut abwägen. Das muss man auch im Einzelfall entscheiden. Und dann trotzdem dieser innere Mensch, wovon wir eben gesprochen haben, wenn ihm bewusst gemacht wird, dass er ein Mensch ist, der sehr wohl seinen Weg selber führen kann. Also er ist ja ein Mensch, der sich entscheiden kann. Er hat ja Entscheidungskompetenz. Und da kann man sehr, sehr viele Fehlentwicklungen auch aufdecken, wo man sieht, ja genau, da habe ich vielleicht doch in meinem Leben einiges falsch gemacht. Also falsch in dem Sinn nicht von Schuld, sondern da ist es mir einfach nicht bewusst geworden. Und diese Krankheit möchte mir jetzt zeigen, aha, da geht der Weg lang. Ich muss eine Korrektur, wie auf den zellulären Ebenen wir Korrekturmechanismen haben, so kann die Krankheit auf seelisch-geistiger Ebene uns auch hin zur Ewigkeit hin ausrichten. Also sprich eine Korrektur in unserem Blickfeld, in unserer Perspektive erreichen. Und das ist manchmal sehr wichtig, denn es geht ja auch, muss man sagen, um unser Seelenheil. Also nicht um das nur hier und jetzt, sondern um die Ewigkeit, auf die wir ja auch hin unterwegs sind. Das ist ja unser Ziel. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen sind diese Dinge, diese Korrekturmechanismen, auch dieser innere Mensch entscheidend. Und dieser Professor Beck hat dann festgestellt in diesen Studien, die er zitiert, in diesem Buch, dass sehr wohl dann eine Heilung des gesamten Krebses stattfinden kann, wenn diese innere Perspektive sich verändert hat. Also, dass der innere Mensch plötzlich mit anderen, sagen wir ja auch in unserem Volksmund, ich sehe die Sache jetzt mit anderen Augen. Unsere Augen sind dieselben, ne? Naturwissenschaftlich. Aber der innere Mensch sieht es jetzt anders und kann dadurch auch eine andere Lebensführung, also seine Lebensgestaltung wird sich verändern. Und wir sehen da oft Heilungen. Auch wo der Arzt längst, sagen wir, wieso lebt er denn noch? Eigentlich hat er doch dies und dies Krankheitsbild. Und er kommt da wunderbar mit klar und bis hin zur Heilung. Also dieser innere Mensch, der Geistmensch, das ist eigentlich das Edelste, was wir haben. Und da müssen wir unsere Perspektive hin, also unsere Augen, unsere inneren Augen sozusagen sind wichtig, dass wir erkennen, wir leben auf etwas Absolutes hin, auf eine Ewigkeit hin, auf Gott hin. Und wenn wir diese Ausrichtung auf Gott hin wieder entdecken, dann hat das eine unglaubliche Potenz. Auch in diesen Reparaturmechanismen auf zellulärer Ebene. Also der Geist, hat die Hildegard schon auch damals gesagt, steuert alle zellulären Prozesse in unserem Körper. Das Also hochinteressant, auch auf wissenschaftlicher Ebene kommen wir immer mehr dahin, dass der innere Mensch eigentlich ganz wichtig ist und seine Bezogenheit auf Gott hin.
Und ja. Einige Ihrer Patienten werden Ihnen das sicherlich bezeugen.
Also die ich jetzt begleite auch, da sieht man auch, der Mensch muss es wollen. Der Wille ist entscheidend. Also wir können nicht, es geht auch gar nicht darum, etwas überzustülpen, sondern wir können nur bestimmte Punkte anreißen und der Mensch nimmt diesen Rettungsring, sage ich mal, fängt ihn auf oder er lässt ihn liegen. Also es sind viele Dinge, wo der Mensch sich selber entscheiden muss. Will ich denn überhaupt meine Perspektive, will ich mich überhaupt ändern lassen? Bin ich bereit, da mitzugehen? Bin ich bereit, alte Muster abzulegen, alte Rituale abzulegen, auch Essrituale zum Beispiel? Bin ich bereit, in meiner Familie etwas zu verändern? Nicht, dass der andere sich verändern muss, sondern mein innerer Mensch muss eine andere Haltung bekommen. Also diese ganzen sakramentalen Heilmittel, die wir haben, die gehören da alle hinein. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch wieder, um auf die Ernährung zu kommen. Die Ernährung kann eine Schutznahrung sein, aber sie kann auch destruktiv sein. Sie kann auch alles zerstören. Also die Schutznahrung ist sicherlich Dinkel oder das Gemüse, was wir essen, Brokkoli, Fenchel, Rosenkohl, wissen wir heute, hat inhaltlich diesen Indol-Carbinol-Ring. Das heißt, das ist eine chemische Substanz, die im Brokkoli, Fenchel und Rosenkohl vorhanden ist, der dann im Prinzip mit Vitamin C zusammen die Kanzerogene zerstören im Körper. Haben wir schon eine Schutznahrung, Anregung des Immunsystems über Brokkoli, Fenchel, Rosenkohl. Wir sprechen auch heute gern vom Vitamin P, Permeabilitätsvitamin heißt es. Das sind also Stoffe, die in Karotten, Salat, Kürbis, rote Beete, Obst, dieser rote Fruchtfarbstoff, das sind alles Stoffe, die im Prinzip die Zellmembran stabilisieren, dass diese Onkogene, diese Vorstufen oder auch diese Viren quasi die Zelle nicht angreifen können. Die machen die dicht, die dichten die ab sozusagen. Und da sehen Sie, wie wichtig es ist, was wir essen und trinken. Wir hatten früher einen Garten zu Hause und da hatten wir also Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, all diese Dinge, die hatten alle diesen roten Fruchtfarbstoff. Und dadurch ist im Prinzip bisher auch noch keiner in unserer Familie an Krebs erkannt. Also wir haben das gegessen, ganz natürlich. Ist jetzt gar nichts Besonderes. Aber diese natürliche Form des Essen und Trinkens, das schützt einen. Es ist eine Schutznahrung sozusagen. Und wenn wir uns das wieder klar machen, dass wir doch so viele Dinge können und wir sind nicht hilflos, sondern wir müssen uns nur bewusst machen, was esse ich denn? Wie sieht es mit meinem inneren Menschen aus? Das sind schon ganz viele Dinge. Sicherlich kommen Umweltfaktoren, da können wir nichts machen, sicher. Also da sind wir auch ein Stück weit ausgeliefert. Aber wir wissen, dass die Umweltfaktoren, also auch Strahlenschäden oder sowas, gar nicht so ins Tragen kommen, wenn das Innere und die Ernährung und das, wenn wir was dagegen zu setzen haben, ja, dann kommt das gar nicht so zum Tragen. Ja, also es ist hochinteressant, wir sind keine Opfer sozusagen. Das ist auch wichtig, weil viele Menschen so eine Opferhaltung haben. Ja, sondern wir können, wenn wir ganz normal unser Leben gestalten, mit der Natur zusammen und auch mit Gott, dann kommen wir durch diese Klippen hindurch, würde ich mal sagen.
Willkommen in der Hildegard-Sprechstunde hier bei Radio Horeb mit Dr. Roswitha Deiberl aus Weilheim und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Telefon ist für Sie freigeschaltet und Frau Witt aus Oberbayern hat uns erreicht. Grüß Sie Gott, Frau Witt.
Ja, grüß Gott. Ich wollte zumal fragen, und zwar, wenn man zum Beispiel Dinkelbrot kauft, ist ja ganz oft Roggen zugesetzt, was man vielleicht gar nicht so weiß oder wie. Und jetzt wollte ich mal fragen, der ist ja dann eigentlich nicht so wertvoll, dieses Dinkelbrot, oder?
Ja, also Roggen hängt davon ab. Roggen ist durchaus gesund, aber nicht unbedingt für dünne Personen. Also da zehrt das oft die Verdauung, das ganz schlecht, den Roggen. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn man dann eher ein Dinkelvollkorn, vielleicht sogar noch mit Vollkornweizen oder sowas kombiniert. Oder aber wenn man eigentlich das gut verträgt, dass es keine Blähungen macht oder so, dann ist auch Roggenzusetzung nicht schlimm. Wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht so ich bin nicht so ein Brotfan, weil die meisten doch hier in Bayern so Brotzeiten, die man so macht mit Brot oder Semmel, auch meinetwegen Dinkelsemmel, ist nicht so wertvoll. Wertvoller ist eigentlich dieser gekochte Dinkel. Das heißt also diese Dinkelkörner gekocht. Und wenn man die überall zusetzt, also über den Salat streut zum Beispiel, das schmeckt ja so etwas nussig, das schmeckt ganz gut. Oder aber in das Gemüse untermischt oder meinetwegen in den Schafjoghurt reinrührt. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, diese Dinkelkörner zu essen. Das ist eigentlich viel, viel wertvoller als jetzt ein Dinkelbrot.
Das heißt also, Frau Dr. Deibel, wenn ich jetzt bei Ihnen zum Essen eingeladen werde, ist vielleicht in der Beilage oder im Salat immer etwas Dinkel dabei. Dinkel, den Sie wahrscheinlich auch immer vielleicht sogar vorgekocht haben im Kühlschrank.
Also den sollte man sich vorher kochen, weil der 40 Minuten braucht es fast, bis der Dinkel wirklich weich gekocht ist. Und man kann das dann so machen, dass man sich den für 3 Tage in den Kühlschrank stellt, Tupper irgendwie hineinstellt und dann immer, wenn man irgendetwas isst, das dann dazu mischt, egal was das ist. Und wenn man die Linsen soll man ja nicht so unbedingt, ich habe gerade an Linsen gedacht, aber in irgendeine Suppe, Kichererbsen sind sicher gesünder, kann man immer was dazu geben sozusagen von den Dinkelkörnern. Weil das Dinkelkorn, das volle Korn einfach alles enthält. Und ganz, ganz wichtiges, wo mir auch sehr am Herzen liegt, ist morgens der Habermus. Ich selber habe da auch manchmal meine Probleme, den morgens in der Früh zu essen. Aber man kann ihn immer wieder anders zubereiten. Also man kann auch mal, wenn man das jetzt weil man es ja mit Wasser kochen muss, man kann da auch mal am besten Schafjoghurt oder so. Diese griechischen Joghurts, die sind ja oft eben aus Schafsmilch oder Ziege oder so. Das ist immer noch besser als die Kuhmilch.
Ja? Vielleicht Habermus, woraus wird das hergestellt?
Der Habermus von der Hildegard von Bingen ist das Frühstück. Und dieses Frühstück besteht aus Dinkelflocken, die man mit Wasser aufkocht und dann eben einen Apfel reinschneidet.
Und gibt es da auch Vollkornflocken? Muss ich da bei Dinkelflocken auch auf irgendetwas
achten?
Nö,
es gibt sie gequetscht und auch in verschiedensten Bearbeitungsformen, sage ich mal. Aber es ist alles in Ordnung. Man kann also Dinkelflocken kaufen, wie Haferflocken so ähnlich. Also Hafer ist ja auch in Ordnung, kann man auch dazu mischen, ja, wenn man nicht gerade sehr nervös nervös ist, unruhig, denn Hafer hat Phosphor als Inhaltsstoff noch mit dabei und der macht einen ein bisschen kribbelig. Und deswegen soll man Hafer lieber nicht geben, wenn man sehr ein bisschen unruhig ist oder zu Unruhestörungen neigt. Dann ist der Dinkel allein einfach am besten.
Frau Witt. Darf ich da noch mal kurz nachhaken?
Ja, gerne.
Und zwar, ich habe früher das auch immer gemacht mit dem Habermus und habe das auch, also die Körner selber gemahlen dann. Aber ich habe es wieder aufgegeben, weil ich habe dann immer, wenn ich das gegessen habe, recht bald wieder Hunger bekommen.
Sehr, sehr falsch gemacht. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, weil es nämlich normalerweise unheimlich satt macht. Also je nachdem, wie viel Sie davon essen, macht es eigentlich sehr satt. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht zu viel Zucker oder so etwas rein? Zucker ist natürlich klar, wenn man Zucker reintut, auch wenn das Honig ist, wenn man da viel reintut, dann wird natürlich vermehrt Insulin produziert und dann wird sehr schnell die Glucose abgebaut und dann haben Sie schnell wieder ein Hungergefühl. Aber normalerweise, wenn Sie jetzt nicht, vielleicht beachten Sie es mal, dass Sie weniger Zucker oder weniger Honig reintun, normalerweise macht der Dinkel sehr satt, aber angenehm satt, angenehm satt, also nicht Völlegefühl, sondern angenehm satt. Wir brauchen bis Mittag eigentlich gar nichts.
Und dann habe ich noch eine kurze Frage, dieses Buch, das Sie erwähnt haben, Der Krebs und die Seele, glaube ich, heißt, ist das für Normalverbraucher zum Lesen oder versteht man das nicht?
Also das ist mehr für Fachleute, weil er ist ja Mediziner und Theologe. Also es ist nicht ganz leicht zu lesen.
Okay, na, dann ist schon okay.
Gut. Ja, dann empfehle ich Ihnen lieber das Buch Krebs und Abwehrschwäche von dem Dr. Strelow.
Ah, ja.
Und das ist im Strelow Verlag veröffentlicht worden.
Gut, vielen Dank.
Frau Bitte. Witt, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Wir haben gehört, es hörte sich nach einer Schnupfnase an. Gute Besserung. Gut. Eva Maria Bayer aus München darf ich jetzt begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Bühler. Grüß Gott, Frau Doktor. Also, wie Sie hören, und leider am Telefon hört man nur die Sprache. Und das ist das Einzige, wo man meine Behinderung noch erkennt. Das kann Ihnen, Frau Bühler, bestätigen. Wenn ich meinen Mund nicht aufmache, erkennt man nichts, dass ich behindert bin. Ich bin vor 17 Jahren krank geworden, war vollständig gelähmt und hatte das Glück, dass mir damals jemand aus dem Krankenhaus half, weil das ja mit vollständiger Lähmung nicht einfacher ist. Und wie ich dann nach einigen Monaten im Rollstuhl wieder sitzen konnte, bin ich zu einer Heilpraktikerin gekommen, die nach der heiligen Hildegard arbeitet. Und damals bei der war ich 1,5 Jahre, habe ich komplett meine Ernährung umgestellt. Und das half mir total. Die Leute unterschätzen oft, wie wichtig das ist, die Ernährung. Kein tierisches Eiweiß, die ganzen guten Sachen. Und es gibt so viel Gutes. Eben Dinkel, was kann man da alles Gutes machen, das wird leider oft unterschätzt. Und ich nahm auch 1,5 Jahre die Wasserlinse. Die half mir auch total gut damals. Also ich kann noch zu 100% das bestätigen, was Sie sagen in Ihrem Vortrag. Vielen Dank.
Auch für Ihren Anruf. Das ist sehr schön, dass Sie das uns so bestätigen. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, die Wasserlinse sollte man eigentlich erst nach dem Aderlass nehmen. Man Aderlass gehört immer eigentlich erst zu einer Reinigung dazu.
Das stimmt.
Und
eigentlich,
genau. Und dann das Zweite, was auch noch ganz wichtig ist, in Bezug auf Präkanzerosen, der Darm. Der Darm ist ja unser Träger des Immunsystems. Und da hat die Hildegard auch einiges eben anzubieten mit dem Bärwurz-Birnen-Honig, der Kur, und auch was ganz Tolles, die Goldtherapie. Das wären also nochmal so ein paar Hinweise, was man machen kann, um den Magen-Darm-Trakt zu reinigen. Auch die Brennnessel-Kur mit Honig, Honig-Brennnessel, ist also auch nochmal sehr gut für die Magen-Darm-Reinigung. Ja.
Ich genau. Danke Ihnen.
Danke auch für Ihren Anruf. Danke.
Alles Gute.
Ihnen auch.
Wiederhören. Für Gott, machen Sie es gut, Gottes Segen. Wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit in München. Dort ist Frau Pichelmeier auch am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüße. Ich hätte zwei gesundheitliche Fragen noch. Und zwar die erste wäre, ich hatte so eine Magen-Darm-Spiegelung machen lassen vor 8 Monaten. Und seitdem habe ich so Gurgeln und Blubbern im Bauch und auch in der Speiseröhre oben. Und jetzt habe ich es versucht schon mit Kartoffelbrei, es ist ein bisschen besser geworden, aber es geht nicht so ganz weg. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob es da auch was gibt von Hildegard von Bingen, wo ich vielleicht das mal ganz loskriegen könnte wieder. Ich weiß auch nicht, warum es so gekommen ist.
Eine Magenspiegelung bringen Sie so etwa Magen-Darm-Spiegelung bringen Sie ein bisschen etwas durcheinander. Sie müssen ja da diese Lösung trinken und dann wird der komplette Darm entleert. Und dann ist es wichtig, was man anschließend auch wieder isst, weil die Darmentleerung ist an sich nicht verkehrt. Aber wenn man dann mit Kartoffel anfängt, ein Nachtschattengewächs, das macht das Ganze nur noch schlimmer, weil die Nachtschattengewächse, Kartoffel, Paprika, sind eigentlich eher, und Tomate gehört auch dazu, sind eher blähend und schlecht verdaulich. Und deswegen niemals, auch wenn man unpässliches Kartoffelbrei essen, das ist noch so ein bisschen in manchen alten Rezepturen, glaube ich, von früher. Die haben das so tradiert, dass Kartoffelbrei gut wäre, aber das ist eigentlich nicht richtig. Dinkelgrießbrei, ganz gut mit Wasser gekocht und dann Zucker und Zimt drüber, ist sicher, und Quittenmarmelade dazu, sowas, Quitte, ist sehr, sehr gut, dass sie einfach den Magen-Darm-Trakt wieder beruhigen. Da ist am besten der Dinkelgrießbrei kochen und den essen. Aber bitte kein Kartoffelbrei. Kartoffel würde ich jetzt mal noch lange Zeit gar nicht essen. Ja? Also nur Dinkelnudeln auch und Reis, auch normalen Reis können Sie essen. Aber Kartoffel würde ich noch mal sein lassen.
Mhm, gut, das mache ich. Und dann hätte ich noch eine kleine Frage, und zwar, wie ist das eigentlich, wenn man Blut im Urin hat? Weil Sie sagten vorher, bei Krebs zu Fettzellen könnte man im Urin feststellen schon. Und bei Blut im Urin ist das auch schon so ein kleiner Hinweis auf Krebs, auch wenn es vererblich ist, wenn es zum Beispiel der Vater auch hatte.
Es hat gar nichts mit Krebs erstmal zu tun. Nicht. Das kann normal, ist aber sehr selten. Also Blut im Urin haben sehr viele Frauen nach dem Klimakterium. Das ist so. Also das können wir feststellen, wenn das im Klimakterium haben viele, viele Frauen Blut im Urin, so Spuren von Blut.
Ich schicke dir eigentlich Wechseljahre.
Ja, ich schicke dir eigentlich auch trotz immer noch zum Urologen, um das nochmal abzuklären, ob da wirklich nichts ist, Polypen oder sonst irgendwas. 99% ist nichts. Und deswegen würde ich das auch gar nicht behandeln. Jetzt, sondern, also nicht schulmedizinisch behandeln. Behandeln würde ich es wahrscheinlich mit dem Wasser. Müsste ich jetzt noch mehr kennen von Ihnen, aber ich würde mal Wasserlinsenelixier nehmen. Aber immer eigentlich am besten erst Aderlass, dann Wasserlinse. Weil wir wollen ja erst reinigen und dann aufbauen. Ja? Und deswegen ist es gut, wenn man, oder meinetwegen erst schröpfen, und die Nieren kann man ja auch sehr gut schröpfen. Im Lendenbereich hinten am Rücken, und dann kann man Wasserlinse nehmen. Also ich würde immer erst reinigen, dann aufbauen. Ja, das ist eigentlich cool. Eine gute Sache. Ja.
Ja, Frau Pichemeier, dann danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Grüße nach München. Jetzt die letzte Hörerin für heute, die wir auf Sendung nehmen, aus dem Rheinland. Grüß Sie Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Ich leide unter chronischer Obstipation bei Hämorrhoiden. Ich habe also keine oder ganz wenig Darmbewegungen, sodass ich vielleicht einmal in der Woche nur zur Toilette gehen kann. Was mir hilft, ist nur Sauerkraut. Ja. Ich nehme jetzt vom Arzt Lactulose, aber das bläht nur und es hilft mir im Grunde genommen nicht viel.
Ja.
Was kann ich machen?
Ja. Zum einen kann es durchaus normal sein, dass man nur einmal in der Woche Stuhlgang hat. Also das ist bei jedem Patienten anders. Manche müssen zweimal am Tag und einer muss nur alle drei Tage oder der nächste einmal in der Woche. Also das ist, da gibt es keine festgelegte Anzahl der Frequenzen, wie oft man jetzt gehen sollte. Wichtig dabei scheint mir aber, eine Verstopfung sollte eigentlich nicht sein, denn wenn Sie eben eine Verstopfung haben, dann bleiben diese Schadstoffe so lange im Darm liegen. Und vor allen Dingen diese Abbauprodukte wie Indole, Phenole, Dioxine, also all diese Dinge bleiben im Darm zu lange liegen und können natürlich auch irgendwann mal einen Krebs hervorrufen. Drum ist es wichtig, dass man eine gute Darmpassage hat. Das erreichen Sie mit Ballaststoffen, also Faserstoffe, die die Verweildauer der Nahrung im Darm quasi verkürzt. Und also dass im Prinzip sie dadurch öfter gehen können. Und das macht der Flohsamen. Der Flohsamen der Hildegard-Medizin ist ein unschätzbares Mittel, die quasi die Darmpassage zu verschnellern, ja, dass das nicht so lange da drin liegen bleibt. Also Flohsamen. Und zwar 2-3 Teelöffel pro Tag übers Essen streuen oder irgendwo hinein reinrühren, und dann wird das besser. Und zum anderen ist ganz, ganz wichtig, eben ballaststoffreich zu essen. Also wichtig einfach auch die Kost anzuschauen, was esse ich und trinke ich, dass sie dann gucken, also auch der Kaffee ist nicht gut. Manche Leute, die sagen, also Kaffee brauche ich, damit ich Stuhlgang habe. Das ist ja schon ein erstes Anzeichen, dass sie im Prinzip die Natur ausgehebelt haben durch einen Suchtstoff, einen Reizstoff, nämlich Kaffee. Also Da müssen Sie unbedingt den Kaffee ganz deutlich reduzieren, wenn Sie so ein Kaffeetrinker sind. Das ist ganz wichtig. Dann wird es am Anfang erstmal eine Zeit lang, wo man durchhalten muss. Aber dann geht das ganz wunderbar von alleine, wenn Sie Flohsamen, Dinkel, morgens schon das Habermus essen, auch untertags immer mal wieder diese Dinkelkörner zu sich nehmen. Dann kann ich Ihnen garantieren, haben Sie einen optimalen Stuhlgang.
Gut, ich bedanke mich herzlich.
Bitte schön.
Auf Wiederhören.
Alles Gute, liebe Hörerin aus dem Rheinland. Ja, Krebs ganzheitlich behandeln, das war das Thema heute mit Ihnen, Frau Dr. Deiberl, in der Hildegard-Sprechstunde. Vielleicht, dass Sie nochmal zusammenfassen, worum es Ihnen im Eigentlichen heute ging, wenn Sie sagen, Krebs kann umfassend ganzheitlich behandelt oder vorgesorgt werden, dass die Krebserkrankung vielleicht nicht mit so einer Wucht auch ausbricht.
Ja, wir haben festgestellt im Laufe jetzt der Sendung, dass Krebs kein plötzlicher Schlag ist, sondern Krebs entwickelt sich über Jahre im Körper. Er hat bestimmte Frühwarnsignale, auf die der Mensch hören sollte. Wir haben in dieser Phase der Frühwarnsignale viele Möglichkeiten über Ernährung nach Hildegard von Bingen, aber auch wenn wir ganz normal einen Rhythmus einhalten in der Ernährung. Morgens, mittags, abends essen, dazwischen nichts oder nur wenig. Auch die Flüssigkeitszufuhr können wir eigentlich nur zu den Mahlzeiten etwas trinken und am meisten danach, nach der Mahlzeit was trinken und danach wieder nichts trinken. Ein Garten, der ständig unter Wasser gesetzt wird, kann auch nicht gedeihen, sagte Hildegard von Bingen. Und das Dritte, was man beachten muss, ist die psychosoziale Komponente, dass wir Geist, Körper, Seele sind, dass wir nicht nur Materie sind, dass der Geist unsere Materie steuern kann durch Reparaturmechanismen, dass das Immunsystem sehr wohl gesteuert wird über unsere Psyche, dass wir, wenn wir in einem inneren Frieden leben mit unseren Mitmenschen, wenn wir Augen haben für unsere Mitmenschen, nicht nur für uns selbst, dann leben wir und mit Gott im inneren Frieden leben, dann ist unsere Seele in einem inneren Gleichgewicht und dann wird sie auch unser Immunsystem gut versorgen und unseren Körper auch. Und das Dritte ist oder das Vierte ist, dass wir, wenn wir Krebs haben, auch noch etwas tun können. Wir sollten dann sehr wohl überlegen, die Schulmedizin unbedingt mit hineinnehmen, sie nicht verteufeln, aber auch nicht verabsolutieren. Also, dass wir dann, wenn ein Mensch Krebs hat, am besten mit mehreren Ärzten oder auch Naturheilkundlern zusammen dann überlegt, was ist jetzt in diesem Einzelfall gut und richtig und dass, wenn man Krebs hat, es niemals, es gibt immer eine Hoffnung, es ist niemals hoffnungslos, es gibt immer eine Hoffnung und dass die Hoffnung im Herzen anfängt. Da haben wir es ja auch wieder, nicht in der Materie, nicht in unserem Arm, nicht in unserer Brust, sondern eigentlich im Herzen und dass diese Hoffnung, die wir im Herzen tragen, Gott ist. Und wenn Gott uns immer wieder sagt, ich will, dass du lebst, dann werden wir leben, egal welche Diagnose wir auch immer gestellt bekommen. Es gibt auch, ich habe ja schon mal angesprochen, das Thema Krankheit als Geheimnis. Oder vielleicht auch, sage ich jetzt mal was Gewagtes, Krankheit als Liebesakt, mit Gott in Verbindung zu stehen. Also das ist was ganz Schwieriges. Krankheit hat wirklich einen Geheimnischarakter. Wir können niemals umgekehrt sagen, du bist selber schuld, weil du das und das hast. Das ist also das Schlimmste, was man jemandem sagen kann. Und es ist auch nicht stimmig. Sondern wir wissen, dass auch gerade heilige Frauen und Männer sehr wohl an Krankheiten gelitten haben. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie was besonders falsch gemacht haben, sondern Krankheit ist auch ein Thema, wo man mit Gott sehr innigst in Verbindung treten kann durch eine Krankheit. Und dass das dann auf einer geistigen Ebene einen sehr viel weiterführen kann. Und deswegen ist Krankheit auch immer eine Chance, liebesfähig zu werden. Liebe ohne Leid,
geht nicht. Wir brauchen Krankheit, um auch liebesfähig zu werden. Ich glaube, wir sind sonst sehr schnell, wenn wir Krankheit ausradieren oder alte Menschen wegradieren, die krank sind, die Pflege brauchen, dann werden wir herzlos, dann werden wir versteinern, wir haben keine Gefühle mehr. Also da hängt sehr viel dran, dass wir dieses Leid und die Krankheit auch als Chance nehmen, um uns geistig weiterzuentwickeln. Es kommt wieder auf diesen inneren Menschen, der hin auf die Ewigkeit geschaffen ist und eigentlich sich weiterentwickeln soll in Bezug auf die Ewigkeit. Und da kann eine Krankheit also uns sehr, sehr in die Tiefen führen, auch in die Tiefen und in die Vereinigung mit Gott.
Dankeschön, das nehmen wir jetzt als Abschluss. Ich bedanke mich, dass Sie heute unser Gast waren hier in der Lebenshilfe, Dr. Roswitha Dalbell aus Weilheim. Der CD-Dienst hält einen Mitschnitt für Sie bereit. Den können Sie telefonisch anfordern oder per Mausklick unter www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auch herunterladen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind Ihr Radio, ein privates christliches Radio. Wir werden nicht finanziert durch Kirchensteuergelder, sondern alleine durch Ihren Beitrag. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie Radio Horeb finanziell unterstützen. Und so halten wir den Service wie den Hörerservice und den CD-Dienst für Sie bereiten und können Sendungen gestalten wie diese. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie einen guten und gesegneten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.